Ein Lütterschuss-Krimi, ein Podcast über wahre Verbrechen aus der Vergangenheit von Katharine Beckmann.
Zwischen Seetang und Arsen. Sie ließen mich nicht. Eine forensische Erzählung über den ungeklärten Tod von Jenny Kramer. Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer neuen Ausgabe von Ein Lütterschuss-Krimi. Heute möchte ich euch mit auf eine gedankliche Reise in die Stadt New Haven, Connecticut, mitnehmen. Man nannte sie damals Elm City. Wir befinden uns im Jahr 1881. Im Mittelpunkt steht die 20-jährige Jenny Kramer. Meinen gesprochenen Text, den ihr gleich hört, habe ich auf Basis des Berichts »Das schöne Opfer der Tragödie von Elm City«, eine vollständige und umfassende Darstellung des Lebens und des Todes von Jenny E. Kramer, geschrieben. Dieser Bericht befindet sich in der US-Nationalbibliothek der Medizin, Ministerium für Gesundheit und Soziale Dienste der Vereinigten Staaten. Dieser Bericht war meine Hauptquelle, um mich an überprüfbare Fakten zu halten. Dabei steht für mich Jenny im Mittelpunkt, nicht als Fall, sondern als Mensch. Mein Ziel ist es, die nüchterne Sprache der Akten und zeitgenössischen Aufzeichnungen aus der damaligen Zeit, vor inzwischen über 140 Jahren, so ins Deutsche zu übertragen, dass sie verständlich bleibt, ohne zu vereinfachen, und respektvoll, ohne zu romantisieren. Ich lade euch ein, mit mir hinzuschauen, auf das, was belegt ist, auf das, was offen bleibt, und auf das, was dieser Fall über den Umgang mit Frauen, Gewalt und Gerechtigkeit erzählt, damals wie heute. Doch nun wünsche ich euch eine würdige Zeit beim Zuhören. Gegen das Vergessen. Eine junge Frau liegt am Strand, das Kleid glatt gestrichen, das Haar wie von einer unsichtbaren Hand auf das Kissen aus nassem Sand gelegt. Die Brandung atmet stoßweise, sie zieht sich zurück, kommt wieder und doch wagt sie nicht, Jenny zu berühren. Jenny Kramer, in den Zeitungen nannte man sie die Schöne, als reicher ein Adjektiv, um eine ganze Biografie zu fassen. Mir genügt keins davon. Ich will, dass ihr Name zuerst kommt, dass er stehen bleibt, ohne Zierde, ohne Etikett. Am Morgen des Samstags, 6. August 1881, nahe West Haven, hob man sie aus dem Wasser. Seetang lag in ihrem Haar, als hätte das Meer versucht, sie festzuhalten. 14 Cent in der Handtasche, Glasperlen, manche gerissen, kleine Schrammen, ein geplatzter Mundwinkel, ein blaues Ohr, Spuren, die mehr vom Sand erzählen als von Schlägen. Ertrunken, sagten manche. Nicht ertrunken, sagten die, die genauer hinsahen. In ihrem Magen? Heidelbeeren, Fleisch, Pilze. In ihren Organen? Arsen. Zu viel für Zufall. Zu viel für ein junges Leben, das am Abend zuvor noch lachen konnte. Was bleibt, wenn die Gerichte vertagen, die Geschworenen beraten, die Experten protokollieren? Die Ermittlungsakten klingen nüchtern. Männer sprechen sachlich, während sie messen, notieren, abdecken. So steht es in dem Protokoll vom August 1881. Ein Ermittler hält das Formular wie ein Schutzschild. Er zählt Befunde auf, als könnte man Trauer katalogisieren. Und doch sind es diese knappen, trockenen Worte, die später vor Gericht Gewicht haben werden. Nicht das, was sie war, nicht, was sie liebte, nicht, wer auf sie wartete. Im bleichen Licht des Untersuchungsraums, So vermerken es die Unterlagen in den Folgetagen nach dem 6. August 1881, liegt Jenny da. Und die Sprache wechselt von Mensch zu Beweisstück. Eine Probe, ein Geruch, ein metallischer Nachklang auf der Zunge der Wissenschaft. Arsen, ein Wort, das faucht. Die Befunde fräsen sich in die Akte wie eine Schablone, durch die alles Weitere gepresst wird. War es Mord? War es Selbstvergiftung? Wer hatte Zugang, wer Gelegenheit? Die Mageninhalte, Heidelbeeren, Fleisch, Pilze sind vermerkt. Die Toxikologie bestätigt, was der erste Verdacht ahnen ließ. Das Gift war in ihr, nicht das Wasser. Jenny ist nicht ertrunken. In den damaligen Aktenberichten wurde festgehalten, dass die Obduktion Spuren nahelegte, die als Zeichen einer Vergewaltigung gewertet wurden. Diese Feststellung floss in die öffentliche Debatte ein, führte aber nicht zu einer eigenen Anklage wegen sexualisierter Gewalt im Hauptverfahren. Ich kann die fehlenden Minuten nicht erzählen. Niemand kann das ohne Vermutung. Aber ich kann festhalten, was sicher ist. Und ich kann verhindern, dass Jenny in den Fußnoten der Sittenberichte verschwindet. Jenny starb keinen natürlichen Tod. Alles spricht dagegen, dass sie im Wasser starb. In ihrem Körper war Arsen, genug, um zu töten. In den Tagen davor war sie in Gesellschaft von Menschen, die sie begehrten, lenkten, mitnahmen und dann die Erinnerung an ihr Beisein abstreifen wollten wie Sand an den Schuhen. Die Nacht, in der sie starb, war hell erleuchtet und doch sah niemand, was genau geschah. Die Wahrheit lag am Morgen da, ganz ruhig, ganz ungeschützt. Ich versuche, mich an die Jenny zu halten, die mehr ist als ein Fall. Eine Tochter, die die Treppe leise nahm, um niemanden zu wecken. Eine Freundin, die lachte, wenn das Lachen noch erlaubt war, bevor die Stadt ihre Stimme bekam und sie zu etwas anderem machte. Zur Leinwand für Projektion, zur Chiffre für Moral. Immer, wenn ein junger Mensch stirbt, sucht eine Gesellschaft nach einer schnellen Erklärung. Und meist findet sie eine bequeme bei den Toten. Es gibt Namen, die damals auf allen Lippen lagen. Männer aus guter Familie, mit anmutigen Visitenkarten und einer Leichtigkeit, die Geld und Gewöhnung verleihen. Der Klang ihrer Namen füllte die Seele, zog Schaulustige an wie eine Jahrmarktsbude. Neben ihnen eine Frau, die die Zeitungen gefährlich nannten, weil sie lebte, wie Frauen nicht leben sollten. Selbstbestimmt, laut, frei, wenn auch nur am Rand der Respektabilität. Angeklagt wurden die Brüder James und Walter Malley sowie Blanche Douglas. Vorgeworfen wurde ihnen, Jenny vor ihrem Tod betäubt und oder vergiftet und damit den Tod herbeigeführt zu haben. 17. Januar 1882. Anklage der Grand Jury. 25. April 1882. Prozessbeginn. 30. Juni 1882. Der Richter unterweist die Jury. Am selben Tag fällt der Freispruch. Die Jury sah keinen ausreichenden Nachweis, dass gerade diese Personen das Gift verabreicht hatten. Beweise reichten nicht über den vernünftigen Zweifel hinaus. Kurz, niemand wurde verurteilt. Freispruch aus Mangel an eindeutiger Verknüpfung zwischen Gift und Angeklagten. Zeitungen meldeten den Freispruch am 1. Juli 1882. Zeitgenössische Schilderungen der Verhandlung zeichnen einen stickigen Saal. Die Luft wird schwer, sobald jemand Jennys Namen ausspricht. Nicht, weil Trauer laut würde. Trauer ist immer leise. Sondern weil sich die Worte umeinander flechten wie Schlingpflanzen. Sitte, Ruf, Umgang. Die Fragen, die man ihr gestellt hätte, stellt man nun ihren Kleidern, ihren Wegen, ihren Bekannten. War sie anständig? Ging sie gern aus? War sie leichtsinnig? So klingt es, wenn ein Gericht einen toten Körper befragt, ohne ihn hören zu können. Eine separate Anklage wegen Vergewaltigung wurde im Hauptverfahren nicht geführt. Stattdessen konzentrierte sich das Gericht im Rahmen der Mordanklage auf toxikologische Fragen, Arsen und Kausalität. Das Thema sexualisierte Gewalt blieb am Rand und die öffentliche Diskussion kreiste eher um Jennys Charakter und ihr Umfeld als um die Tat selbst. Diese Schwerpunktsetzung entsprach damaliger Praxis. In vielen US-Gerichten des 19. Jahrhunderts durften Verteidigungen die Sittlichkeit einer Klägerin, Verstorbenen, ausführlich thematisieren. Zudem spielte die Erwartung einer umgehenden Anzeige und die Idee, eine Frau müsse energisch Widerstand leisten, eine große Rolle. Maßstäbe, die strukturell gegen Betroffene wirkten. Die meisten Blicke, so berichten es die Zeitungen 1881, 1882, richten sich auf die Angeklagten, auf ihre Haltung, ihre Anzüge, ihre Unversehrtheit. Jenny ist nur noch ein Foto, das die Geschworenen anschauen, wenn man sie dazu zwingt. Draußen in den Spalten der Zeitung wird ihr Leben neu geschrieben, von Männern, die sie nie kannten. Man spekuliert, ordnet, urteilt. Was bleibt, ist am Ende das Bild eines Mädchens, dem man sogar abspricht, hilflos gewesen zu sein. An Abenden, an denen die Stadt zur Ruhe kommt, denke ich daran, was es hieß, Ende des 19. Jahrhunderts Frau zu sein und Gewalt zu überleben oder nicht zu überleben. Wie viele schwiegen, weil Schweigen die einzige Verteidigung gegen das zweite Urteil war. Jobs gingen verloren, Verlobungen lösten sich, Familien schlossen die Reihen, manchmal um zu schützen, oft um zu verbergen. Für viele blieb nur, anderswo neu anzufangen unter einem neuen Namen, den niemand kannte. Und wer sprach, erlebte, dass nicht der Täter, sondern sie selbst auf der Anklagebank saß. Im 19. Jahrhundert mussten Betroffene sexualisierter Gewalt, besonders aus der Arbeiter- und Unterschicht, mit massiven Zweifeln an ihrer Glaubwürdigkeit und realen Nachteilen rechnen. Wie gesagt, Verlust von Arbeit und Wohnraum, gebrochene Heiratsaussichten, familiärer Druck. Viele erstatteten deshalb keine Anzeige oder taten dies nur zögerlich. Vor Gericht war es üblich, die sexuelle Vergangenheit der Frau auszuleuchten, was ihre Aussagekraft weiter untergrub. Zugleich erwarteten Gerichte häufig eine umgehende Anzeige und deutliche körperliche Gegenwehr. Vorstellung, die nicht zu den realen Reaktionen auf Trauma passen und die Beweisführung erschwerten. Die Folge? Niedrige Verurteilungsraten und eine öffentliche Erzählung, in der Frauen oft als Mitverursacherin stilisiert wurden. Was hat sich bis heute seit dem 19. Jahrhundert verändert? Viel, vor allem auf dem Papier. In großen Teilen Europas setzt heute die Istanbul-Konvention des Europarats den Maßstab. Sexualisierte Gewalt ist als Verletzung sexueller Selbstbestimmung begriffen. Strafbar ist jede nicht einvernehmliche sexuelle Handlung. Die Konvention verlangt explizit, dass Einwilligung freiwillig als Ausdruck freier Willensentscheidung vorliegen muss. Bewertet im Kontext der Umstände. Sie verpflichtet Staaten außerdem zu Opferschutz, Zugang zur Unterstützung und zu einer Strafverfolgung. Neu ist auch, 2024 hat Europa erstmals ein eigenes EU-Gesetz gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt beschlossen. Es adressiert unter anderem auch die Cybergewalt, Nicht-Einverständnis-Verbreitung intimer Bilder, Zwangsheirat, Genitalverstümmelung, Stalking, Schutz- und Präventionspflichten der Mitgliedstaaten sowie bessere Verfahren in Polizei und Justiz. Ich wiederhole nochmal das Jahr 2024. Ein gemeinsamer EU-Tatbestand Vergewaltigung scheiterte allerdings politisch-juristisch. Hier bleiben nationale Gesetze maßgeblich. Ein Fortschritt mit Lücke. Auch die Verfahren haben sich erkennbar gewandelt. Forensik, DNA-Spuren, anonyme Spurensicherung, Opfer, Anwälte, Anwältinnen, Notruf- und Beratungsnetze senken Hürden. Viele Rechtsordnungen begrenzen Fragen zur sexuellen Vergangenheit der Betroffenen deutlich, um Schuldumkehr zu verhindern. EU-Recht verlangt insgesamt eine Behandlung ohne Demütigung oder unnötige Bloßstellung. Das ist ein Bruch mit der damaligen Praxis, in der die Glaubwürdigkeit von Frauen systematisch über Sittlichkeitszuschreibungen verhandelt wurde. Und doch bleibt die Kluft zwischen Gesetz und Lebenswirklichkeit groß. Europäische Erhebungen zeigen, Gewalt ist weit verbreitet, während Anzeige- und Verurteilungsquoten niedrig bleiben. In Umfragen erlebt etwa ein Drittel der Frauen physische oder sexuelle Gewalt. Sexualisierte Gewalt im Erwachsenenalter betrifft etwa jede Sechste. Und nur ein kleiner Teil wendet sich an die Polizei. Der Befund ist bitter. Die Zahlen haben sich seit früheren Erhebungen kaum bewegt. Stigma, Angst und Misstrauen wirken fort. Mein nüchternes Urteil für das 21. Jahrhundert, speziell Europa? Der normative Rahmen ist heute um Welten besser. Einwilligung statt Sittlichkeit. Schutz statt Schuldumkehr, Rechte statt Bittstellung. Systemisch bleibt aber eine Durchsetzungslücke. Zu wenig Anzeigen, hohe Verfahrensabbrüche, seltene Verurteilung und eine digitale Öffentlichkeit, die Täternarrative begünstigen kann. Der entscheidende Hebel liegt jetzt weniger in neuen Strafdrohungen als in konsequenter Umsetzung. Flächendeckende, niederschwellige Hilfe, traumasensible Ermittlungen, zügige Verfahren, gerichtliche Praxis, die das Einwilligungsprinzip ernst nimmt. Im 19. Jahrhundert standen Frauen wie Jenny vor einer Wand aus Moral, Schweigen und Beweislasten, die sie kaum überwinden konnten. Heute gibt es Türen in dieser Wand, gesetzliche, institutionelle, soziale. Aber nicht jede geht schon auf. Unser Maßstab sollte deshalb nicht sein, dass es besser ist als früher, sondern ob Betroffene in jedem europäischen Land, nein, auf der ganzen Welt, real die Hilfe, den Respekt, die soziale Unterstützung und die Gerechtigkeit erhalten, die ihnen längst versprochen wurden. Ich denke an Jennys Eltern, an Küchen, in denen die Teller unangerührt bleiben, an Fenster, die auf eine Stadt zeigen, die weiterläuft. Als sei nichts gewesen. Es heißt, Zeit heile. Ich glaube das nicht. Zeit verschiebt nur das Gewicht. Es verlagert sich von der Brust in die Knochen und man lernt damit zu stehen, selten zu gehen. Zeitungsberichte beschreiben den Moment des letzten Satzes im Urteilssaal am 30. Juni 1882 als merkwürdig still. Kein Triumph, kein Aufschrei, nur dieses leise, großstädtische Rascheln, wenn Menschen ihre Mäntel über die Knie ziehen. Der Freispruch ist eine juristische Tatsache, aber er ist kein Ende. Er ist ein weiterer Stein in einer Mauer, gegen die so viele Geschichten prallen und abgleiten. Das Gericht band die Geschworenen eng an die Frage, ob gezielt Arsen durch die Angeklagten verabreicht wurden. Weil die Beweislage lückenhaft blieb und alternative Erklärungen nicht sicher auszuschließen waren, ergab sich Freispruch für alle drei Angeklagten. Keine Person wurde je wegen Jennys Tod verurteilt. Wenn ich die Akten schließe, bleibt dieser eine Satz wie eine Muschel in der Tasche. Sie ließen mich nicht. Es ist ein Satz über eine Nacht, den Jenny gegenüber ihrer Mutter aussprach, nachdem sie eine Nacht mit den drei Angeklagten, den Brüdern James und Walter Mulley sowie Blanche Douglas, verbracht hatte. Genau dieser Satz passt auf so viel mehr. Zu oft ließen Männer junge Frauen damals nicht gehen, nicht aus Häusern, nicht aus Geschichten. Und wenn die Frauen doch gingen, blieb ihnen oft nur die Wahl zwischen Schweigen und Skandal. Dieser Satz ist mehr als ein Ausruf oder Ohnmacht. Er ist eine komprimierte Aussage über fehlende Einwilligung und entzogenes Selbstbestimmungsrecht. Sie ließen mich nicht. Bedeutet auf der konkreten Ebene der Nacht, Jenny durfte nicht frei entscheiden, durfte nicht gehen. Grenzen wurden übertreten. Auf der institutionellen Ebene heißt es, danach bestimmten andere. Männer, Behörden, Gerichte, Zeitungen, über ihren Körper, ihre Geschichte, ihre Glaubwürdigkeit. Und auf der gesellschaftlichen Ebene benennt der Satz das engmaschige Netz aus Moral und Gerücht, das Frauen festhielt, selbst wenn Gewalt im Spiel war. Er widerspricht in einem Atemzug der späteren Erzählung, sie habe mitgemacht oder leichtsinnig gehandelt. Jenny war kein Engel. Sie war ein Mensch. Sie lachte, sie flirtete, sie fuhr Kutsche, sie probierte Wein. Sie warf einen schelmischen Blick über die Schulter, wenn sie bewundert wurde. Sie verlangte von einem Mann, der ihr Versprechen gab, offene Worte, Respekt, vielleicht Heirat. Das ist kein Laster. Das ist Mut. Es ist leicht, in dieser Geschichte den Faden der Empörung zu verlieren, weil so viele Stränge gezogen wurden. Anwaltskanzleien, Untersuchungsjurys, Zimmermädchen, Kutscher, Wirtshäuser, teure Anstecknadeln. Doch im Kern ist die Geschichte einfach. Ein Mädchen ging mit Menschen, denen sie vertraute, in eine Nacht, aus der sie nicht zurückkam. Und in ihrem Körper fand man Gift. Und mitten darin bleibt Jennys Satz. Sie ließen mich nicht. Als kleinste, klarste Markierung dafür, dass ihr Wille übergangen wurde. Ich stelle mir vor, wie Jenny in jenem Sommer barfuß auf dem Holzsteg stand, die Schuhe in der Hand, die Haare aus dem Gesicht gestrichen. Ich stelle mir vor, wie sie sagte, ich will leben, ich will tanzen, ich will, dass man mich anständig behandelt. Dies ist kein Schluss. Wir legen den Namen Jenny Kramer nicht neben Sensationen ab, sondern neben Wahrheiten. Und wenn wir am Strand entlang gehen, während sich der Sand um unsere Füße schmiegt, die Wellen stoßweise atmen und die Luft sich salzig auf unsere Haut legt, denken wir vielleicht im Stillen an jene, die gegen ihren Willen nicht mehr das Leben genießen dürfen. Für Jenny. Ganz herzlich bedanke ich mich für eure lauschenden Ohren und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Podcast aus der Reihe Ein Lütterschuss Krimi wieder dabei seid. Bis dahin grüßt euch ganz herzlich, eure Katharine Beckmann.